Frau Renz, Sie sind Musiktherapeutin. Es gibt heute ein Riesenangebot verschiedenster Therapien. Worin unterscheidet sich denn Ihre Art Musiktherapie von anderen Therapien?
Musiktherapie betrachte ich als Psychotherapieform, die besonders das Sprachlose und das Unerhörte mit einbezieht. Einerseits sind also Aspekte wichtig wie in jeder anderen Psychotherapie auch, beispielsweise die therapeutische Beziehung, die Einfühlung und die gleichzeitige Abgrenzung. Ich arbeite gerne mit Träumen von betroffenen Menschen und ich gehe immer von der aktuellen Realität aus, eines Klienten oder einer Klientin. Andererseits würde ich sagen, ist unser Medium Musik schon zentral. Wir haben über das Gespräch hinaus Möglichkeit, musikalisch an die Themen der Betroffenen heranzukommen. Wir unterscheiden aktive von rezeptiver Musiktherapie. Aktiv meint, ein Klient spielt selbst auf einem Instrument. Rezeptiv meint, ich spiele ihm, ich führe ihn in eine Entspannung hinein und die Musik erreicht dann ihn halb schlafenderweise, würde man sagen. Was hier geschieht, ist so etwas wie eine aktive Imagination oder ein Traumgeschehen. Der Betroffene wird in seinen tiefen Schichten des Unbewussten angerührt.
Ist das eigentlich eine uralte Tradition, diese Musiktherapie? Ist das eine Erfindung unseres Jahrhunderts?
Ja und nein. Die Musikwirkungen sind ja uns aus uralter Zeit bekannt. Das ist, würde ich sogar sagen, die älteste Therapieform, die man kennt. Aus der Bibel wissen Sie David und Saul, aber es gibt auch viele andere Beispiele. Sie ist aber systematisch entdeckt erst in unserem Jahrhundert.
Wenn Sie vorher sagten, es wird etwas angesprochen im Menschen, das nicht zuerst übers Wort geht, hat das zu tun, dass wir eben nicht nur von Gedanken leben, sondern in erster Linie von Gefühlen, etwas vereinfacht gesagt?
Ja. Die Gefühle werden durch die Musik sehr stark heraufgeholt. Menschen fühlen neu ihre Themen und eben das Unerhörte, das Sprachlose hat so überhaupt Chancen, sich dem eigenen Ich bemerkbar zu machen.
Sie haben ein Buch geschrieben, Frau Renz, zwischen Urangst und Urvertrauen. Ein Thema, das eigentlich nur schon vom Titel her wahrscheinlich jede interessiert. Wie sind Sie denn dazu gekommen, genau über dieses Thema zu schreiben?
Ja, da gab es verschiedene Motive. Wohl das Wichtigste, das mir im Moment einfällt, das war mein eigener Ringkampf um Gesundheit. Ich war jahrelang ernsthaft auf immer neue Weise krank. Und was man da erlebt, abgesehen von der ständigen Suche nach der richtigen medizinischen Behandlung, das ist so etwas wie eine Gratwanderung zwischen Angst und Verzweiflung. Bei mir nachhaltig hängen geblieben sind vor allem Momente der Bewusstseinserweiterung. Da lag ich also gleichzeitig im Bett, fühlte mich krank, ohnmächtig und zugleich war so etwas wie eine Einheit da. Zugleich war etwas von mir angeschlossen an umfassende Dimensionen und mein persönliches Leid relativierte sich. Da war eine wunderbare, größere Dimension präsent. Ein All-Eins-Sein. Und dann plötzlich wieder, so relativ jäh, war ich zurückgeworfen auf mein Ich, auf meine Möglichkeiten, auf meinen Körper, auf mein Kranksein. Und was da war, das war reine Angst. Und solche Momente, solche Erfahrungen erlebte ich immer wieder. Und ich begriff, dass es gleichsam zweierlei Zustände gibt, wie Menschen erleben. Und dies unabhängig davon, wie gesund oder wie krank sie objektiv sind. Diese Zustände könnte ich nennen mit entweder bin ich angeschlossen an die großen Dimensionen des Lebens. Oder aber ich bin zurückgeworfen auf mich selbst und danach verstärkt den Ängsten ausgesetzt. Diese Erfahrungen habe ich dann immer wieder auch mit Klienten erlebt. Sie fragen mich ja nach den Motiven für dieses Buch. Und ich habe dann gemerkt, dass ich durch meine Erfahrungen sie auch in tiefer verstehen konnte, dass auch sie in ihren Regressionen immer wieder so etwas wie einen Übergang erlebten durch existenzielle Ängste hindurch hin zu so etwas, was tiefer greift als alle Angst. Und auch sie nannten diesen Zustand Urvertrauen oder ewiges Grün oder Urheimat. Auch für sie war das eine Gottnähe. Und irgendwie kristallisierte sich das Gefühl heraus, dass vielleicht auch andere Menschen an diesem Wissen interessiert sind.
Ängste sind ja heute ein Thema, vom Journalismus angefangen bis hin zu Religion und religiösen Bewegungen und modernen Gemeinschaften. Sie haben jetzt von Urangst gesprochen und von Urvertrauen und das Stichwort Religion schon erwähnt. Wenn jetzt jemand auf das, was Sie eben erwähnten, sagen würde, das wird mir zu schnell mystisch, wenn Sie da vom Ganzen sprechen, in das man hineingeborgen ist oder geboren ist. Verstehen Sie solche Zweifel, dass viele Menschen gerade darunter leiden, dass sie solche Erfahrungen, ich meine jetzt die positiven, nicht machen?
Ja, natürlich. Und Therapie hat auch nicht den Zweck, irgendjemandem etwas nahezulegen, sondern ich gehe ja immer von der Situation des Betroffenen aus. Was ich hier sage, sind die Namen, die diese Menschen diesen Unfassbaren gegeben haben. Und das ist auch gut so. Also wir können durchaus auch eine Therapie machen, die bei den Realitäten bleibt. Ich habe nicht diese oder jene Absicht.
Sie haben in Ihrem Buch in ausführlicher Weise über die Entwicklung des Menschen geschrieben, vom Kind zum Jugendlichen, zum reifen Erwachsenen, der auf der Suche ist nach sich selber, von einer Ureinheit Mutter-Kind bis hin zum Selbstständigwerden. Was ist eigentlich die These Ihres Buches? Dass man diese Ureinheit verlassend wieder zu einer neuen finden muss oder dass man lernen muss, eben auf das zu verzichten, dass leider diese Geborgenheit dann nicht mehr gibt im Leben?
Ja, das ist eine schwere Frage. Vielleicht beides. Zum einen hilft es uns, aus Erfahrungen ableiten zu können, ja, da war etwas. Ich bin im Letzten eins. Und dieses Einssein wird auf neue Weise, vielleicht nach dem Tod, aber zum Beispiel auch in Zuständen wie Koma, dieses Einssein wird auf neue Weise wiederkommen. Aber es ist auch wichtig, dass mein irdisches Ich-Sein ebenso zentral ist. Und vielleicht geht es auch darum, diese beiden Seinsweisen miteinander auszuhalten, in diesem Spannungsfeld bewusst zu leben.
Mutter und Kind als Einheit, die Verantwortung der Mutter als erstem Bezugspartner des Kindes. Es gibt ja heute auch darüber unendlich viele Bücher. Es gibt auch Mütter, die Angst haben vor lauter Verantwortung, erste Partner zu sein, Urgeborgenheit zu vermitteln oder Geborgenheit, irgendetwas falsch zu machen. Was sagen Sie solchen Frauen?
Ja, Sie fragen nun nach der Schuld. Ich verstehe, dass die Menschen Schuldgefühle bekommen. Und Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass es im ganzen Buch um keinerlei Schuldzuweisungen geht. Es geht vielmehr darum, dass wir erlaubterweise mensch- und wesensmäßig begrenzt sein dürfen. Beispielsweise ist es für ein Kind viel wichtiger, dass Eltern auf dem Weg sind, als dass sie perfekt sind. Also ich werbe für prozessbereite Menschen. Und wenn Sie jetzt die Schuldfrage speziell ansprechen, so ist wichtig, dass diese wahr sein darf, dass sie nicht vom Tisch weggewischt wird. Menschen müssen beispielsweise nicht schuldlos, sondern schuldfähig werden. Also nur wenn ich einschließlich dessen, was ich an Schwierigem in anderen auslöse, mich von Gott her oder vom Leben her oder von tieferem Urgrund her erlaubt weiß, muss ich mich ja nicht permanent vor mir selbst verstecken. Also ein Plädoyer für Schuldfähigkeit ist keine Legitimation zu verantwortungslosem Handeln, wohl aber eben die Erlaubnis, ja der Ruf, doch mich und Mensch zu sein, einschließlich, dass ich Fehler mache.
Urangst und Urvertrauen, der Titel Ihres Buches. Was Ängste sind im Einzelnen, wovor man sich ängstigt, das ist den meisten klar. Was ist denn eigentlich Urangst, wie Sie das schildern?
Ich würde sagen, es ist der Motor hinter unseren Ängsten. Es ist die Angstbereitschaft schlechthin. Es ist vielleicht auch die unfassbare Dimension, die im Grunde genommen jeder Angst innewohnt. Wenn ich weiß, wovor ich mich fürchte, beispielsweise vor einer Spinne, ist die Angst ja nicht mehr so groß. Zum Stichwort Urangst kommt mir jetzt auch Eugen Drewermann in den Sinn, der sagt, Urangst vor Gott ist die zentrale menschliche Not, die unzähligen anderen Nöten zugrunde liegt. Ich habe mich dann immer gefragt, ja gut, Urangst vor Gott, aber was ist das? Wenn ich Menschen fragen würde, wovor sie sich fürchten, dann würde mir niemand sagen, ich habe Angst vor Gott, sondern ich habe Angst vor der Enge, vor dem Tod, vor AIDS oder was auch immer. Und als ich dann aber in der therapeutischen Arbeit diese verschiedenen konkreten Ängste an uns herankommen ließ, also wenn wir diese wirklich in den Raum holen, so wird deutlich, dass es wie zweierlei Grundmuster der Angst geben muss. Nämlich die Angst vor dem Schrecklichen zu viel, neben der Angst vor dem Kargen zu wenig. Und in beiden Fällen ist das so total, dass der Ausdruck Urangst vor Gott gar nicht so unpassend ist, wenn wir unter diesem Gott, wenn dieser Gott nicht, sich nicht mit einem vorgegebenen Gottesbild erschöpft, sondern Ausdruck ist für das wirklich Große, Numinose, das Totale.
Und Religion, die strukturierte, die dogmatisch formulierte, die liturgisch gelebte, hilft da nicht gegen solche Urangst?
Sie kann helfen, sie kann Struktur hineingeben in das Unfassbare. Sie kann aber auch Betroffene um ihre Erfahrungen herumbringen. Und das finde ich sehr schade.
Das heißt, es gibt zu schnelle Lösungen, die nicht durchlebt sind.
Ganz genau, ja, das gefällt mir. Es gibt zu schnelle Antworten, wo die Fragen wahr sein dürfen.
Im Verlauf der Entwicklung des Menschen gibt es auch, wie Sie schildern, in vielen Abschnitten verschiedene Gottesbilder. Das ist ein sehr großes Thema. Was ist das Zentrale für Sie da?
Ich spreche von Gottesbildern in einem bestimmten Zusammenhang. Primär ist mir wichtig, dass der Mensch Ganzheitserfahrungen macht, bevor er erkennt, das ist die Mutter, das sind Gegenstände. Also bevor eine wirkliche Ich-Du-Erfahrung möglich ist, ist ja der Mensch auch schon da. Und das sind frühe Stadien seiner Wahrnehmung. Und in diesen Erfahrungen gibt es so etwas wie ein sich immer wechselndes Bild dessen, was das Ganze ist. Diese Urerfahrungen, diese fließen später ein in Bilder davon, was Menschen Gott nennen. Also ich würde sagen, mein Buch versucht systematisch aufzuzeigen, aus welchen Menschenbildern heraus welche Gottesbilder auch neu verständlich sind. Und zugleich ist wichtig, dass sich das, was Gott ist, nicht erschöpft mit unseren Bildern.
Gott und Gottesbilder, angefangen jetzt mit der christlich-jüdischen, der jüdisch-christlichen Tradition. Es gibt Gottesbilder, die machen zweifellos Angst. Der Richter, der Bedrohliche, der Unheimliche, der Abgründige, von dem wir nicht wissen, was er im Schilde führt, bis hin zum Barmherzigen, zum Allerbarmer, auch im Islam ein Titel Allahs. Was soll sich denn der Mensch da herausgreifen aus diesem riesigen Angebot? Dominiert für Sie auch persönlich irgendein Gottesbild?
Also Sie fragen mich jetzt nach meinem persönlichen Gottesbild. Im Moment ist wichtig, dass sich dieses in ständigem Wandel befindet. Ja, Gott ist ein ewiges Geheimnis, das sich uns mal auf diese und mal auf jene Weise zeigen kann, dass sich uns bisweilen auch häufig verschließt und demgegenüber wir uns Menschen vor allem häufig verschließen. Jede Religion hat ihren Zugang zu diesem Geheimnis. Und wenn ich jetzt selbst meine Zugänge anschaue, so würde ich sagen, ist mir wichtig, Gott kann sowohl pantheistisch als auch personal sein, sowohl mystisch als auch real, sowohl das Energetische wie die Materie umschließen. Und gerade jetzt im Moment ist mir auch das wirklich Christliche wichtig. Christus als Retter und Auferstandener. Da war einmal einer, der ist nicht aus den Problemen ausgestiegen. Der ist nicht entrückt, sondern ist in die Probleme eingestiegen. Und der hat auf sich genommen und damit auf Gott genommen, was durch Fluch und was durch Gewalt immer wieder ausgelöst wurde und wird. Und ich muss sagen, dass dieser eine für mich nicht historisch ist, sondern eigentlich immer wieder persönliche, innerliche Realität. Und er lebt in diesem Ausmaß, wie ich mich ihm zuwende oder wie ich ihm mehr noch nachlebe.
Frau Wendt, Sie haben mit Menschen zu tun, die ihre eigenen Erfahrungen, auch religiösen Erfahrungen, Ihnen erzählen, sehr persönliche. Es gibt aber dann religiöse Erfahrungen, die sind gleichsam Wort geworden und Bild geworden in den heiligen Büchern, in unserer Tradition, in der Bibel. Was unterscheidet eigentlich solche Gottesbilder von denen, die Ihnen die Menschen erzählen? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang?
Ja, zuerst mal möchte ich sagen, dass es hier in der Therapie nicht primär um Gotteserfahrungen geht, sondern um die Menschen, die kommen. Die machen ihre jetzige Erfahrungen aus ihrer jetzigen Situation und da besteht kein Anspruch oder kein Hinweis, dass es jetzt um Gott gehen soll. Aber es gibt dann immer wieder, als würde sich diese Dimensionen durchbrechen in ihnen. Und sie machen dann Erfahrungen beispielsweise über Klangreisen, die ihnen neu verständlich machen, was biblische Motive, aber auch außerbiblische, mythologische Motive wohl meinen könnten. In meinem Buch beispielsweise beschreibe ich viele persönliche Erfahrungen von Menschen zu Paradies und Sündenfall. Das ist wirklich eindrücklich. Die Menschen erleben ihre Weise dieses Urfriedens. Vielleicht sehen Sie sogar einen Garten mit Bäumen, mit Mücken, die nicht stechen, mit einem wirklich friedlichen Zusammensein, das auch fortdauert, wenn der Mensch dazukommt. Es kristallisiert sich sowas heraus wie zwei Zentren. Das können zwei Bäume sein, zwei Blumen, zwei Teiche. Es können aber auch zwei Baumgruppen sein. Und irgendwann kommt sowas wie, es drängt eine Entscheidung auf. Und mit dieser Entscheidung verändert sich die gesamte Situation des Eindrucks. Die einen sagen, es ist wie ein Unfall, die anderen sagen, wie ein Einbruch. Unser Mythos sagt Sündenfall. Und aufgrund solcher persönlicher Erfahrungen wird überhaupt erst begriffen, was wohl ein solcher Mythos sagen könnte, wofür er wohl stehen könnte und was er vor allem in uns auslöst.
Im Bereich der Psychotherapie von C.G. Jung, der analytischen Psychologie, haben religiöse Symbole, archetypische Symbole eine große Bedeutung. Bei den Freudianern, etwas vereinfacht gesagt, gibt es eine sehr kritische Haltung zur Religion als Zwangsneurose zum Beispiel. Auch da wieder die Frage, was unterscheidet denn Gott als Realität für einen Menschen, wo er wirklich vertrauen kann, zu einer Projektion, zu einer Illusion, die er eben braucht, um zu leben?
Gott ist weder beweisbar noch widerlegbar. Und auch unsere persönlichen Erfahrungen sind weder beweisbar noch widerlegbar. Sie sind und sie sind das, also wofür wir sie nehmen. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen rein machbaren Bildern und solchen, die sich aus der Tiefe aufdrängen. Und diesen Unterschied erkennen wir daran, was diese Bilder bewirken. Wenn also Betroffene nach einer Klangreise wirklich erschüttert sind, wenn sie weinen, wenn sie sprachlos sind, wenn sie vielleicht sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas widerfährt. Wenn sie ergriffen sind, dann kann man sagen, da hat sich ihnen etwas gezeigt, das sie nicht hätten machen können, das tiefer ist als sie selbst geschenkt. Und ob es sich nun da um annäherungsweise etwas aus der Dimension von Gott handelt, das ist einerseits der Entscheidungsbereich von ihnen selbst. Wir können es ansprechen, wir müssen es nicht. Wichtig ist einfach die Wirkung. Diese zeigt, was es ist.
Also an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, steht einmal in der Bibel. Frau Renz, den Naturwissenschaftlern, den Ärzten, den Psychologen wird dort vorgeworfen, sie hätte nur noch ein vereinzelndes und analysierendes Denken. Professor Herzka schreibt im Vorwort zu ihrem Buch, dass er hier die Erfahrung gemacht habe, dass sie für die Ganzheit plädieren, dass sie den Menschen einen größeren Raum einordnen.
Jetzt fällt mir meine wichtige These ein, dass der Mensch einen Übergang durchläuft von einem ganz anderen Sein in unser Hier und Jetzt, dass diese beiderlei Daseinsweisen eben wichtig sind und dass das wohl nicht wissenschaftlich beweisbar ist, aber auch nicht widerlegbar. Ich denke, dass wir immer mehr sind, als was wir beweisen können, dass hier mehr abläuft, und da sind sich ja auch die Wissenschaftler selbst einig. Und so darf ich auch den Anspruch ebenfalls auf Wissenschaftlichkeit haben. Beispielsweise ist erwiesen, dass ein Säugling, wenn er wach ist, sehr viel erkennt. Es ist auch erwiesen, dass schon der Fötus im Mutterleib hört, dass er den mütterlichen Herzschlag zu erkennen scheint und die Mutterstimme zu erkennen scheint. Aber was solche Dinge ihm bedeuten, darüber sind wir in den Vermutungen. Und dieses Buch bleibt nun einfach nicht stehen bei dem, was wir wissen, sondern wagt sich in Interpretationen hinein, und dies aufgrund der eben sehr eindrücklichen Erfahrungen in der Musiktherapie über dieses Medium. Vielleicht liegt der Grund an dem Medium Musik, denn das Medium Musik erreicht ja nun wirklich den Menschen in seinen unsagbaren Dimensionen. Also es erreicht den Menschen in Todesnähe, es erreicht den Menschen im Koma. Wir wissen, dass ein Mensch im Koma hört, längst bevor er beispielsweise zum Ausdruck geben kann, bewegungsmäßig, dass er wieder da ist. Also was ist naheliegender, als dass wir gerade über Musik Ahnungen davon erhalten, was in Menschen vor sich geht, in solchen Zuständen. Und dieses Buch ist ein Versuch, eben auch diese Zustände einzubeziehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch einiges zum Thema Musik, Melodie, Rhythmus, männliche, weibliche Pole der Erfahrung. Es wäre hier ein weites Feld noch. Ich möchte ein anderes Stichwort noch einbringen in unser Gespräch. Das ist das Schweigen und die Stille. Gibt es da für Sie auch Zugänge zu religiöser Erfahrung?
Ja, das Schweigen. Eigentlich müsste ich jetzt schweigen. Es gibt für mich verschiedene Gründe, warum Menschen schweigen. Der eine, es gibt das auferlegte Schweigen, das blockierte, erlösungsbedürftige. Ich denke hier an ein mutistisches Kind oder an ein autistisches Kind. Dieses Schweigen möchte doch erlöst werden hinein in die Sprache, hinein in die Bewusstwerdung, ins pulsierende Leben. Dann gibt es aber auch das Schweigen, und ich denke, das meinen Sie viel eher hier, das Schweigen, das im Grunde genommen ein Staunen ist, ein Ergriffensein, ein Verstummen angesichts dessen, was uns übersteigt. War es nicht Karl Rahner, der sagte, Gott ist das letzte Wort vor dem Verstummen?
Sie beschreiben in Ihrem Buch ganz zentral immer wieder Übergänge von einer Lebensstufe, von einer Erfahrung zu einer anderen. Übergänge im Leben sind von der Geburt angefangen bis zum Tod immer schmerzlich und mit Ängsten verbunden. Mir kommt das Bild in der Bibel in den Sinn, wo Jesus den Jüngern sagt, die Mutter, die Schmerzen empfindet, vergisst nachher den Schmerz, weil Neues geboren ist. Zum Stichwort Übergang und Schmerzen. Was würden Sie Menschen sagen, die Schmerz nur noch als sinnlos erfahren?
Ja, Primär würde ich sagen, ja, es ist schrecklich. Ich möchte also nichts beschönigen, nichts verharmlosen. Schmerzen können höllisch sein. Da kann man eine Ahnung von der Hölle haben. Schmerzen zu durchstehen kann einem auch zur Würde führen. Die Würde ausgehalten zu haben, die Würde mich geblieben zu sein, die Würde einfach da zu stehen, auch wenn ich nicht weiß, wozu und wohin. Und für die Menschen, die mitten im Schmerz drin sind, ist jede Vision vielleicht zu früh. Und trotzdem gibt es sie, dass der Leidensdruck eben auch eine ungeheure Antriebsfeder ist, der in sich Wandlung hervorrufen kann. Dass es für viele Menschen dann eben auch zur Realität wird, dass aus dem Leidensdruck etwas Neues wird.
Gibt es da auch biblische oder andere religiöse Bilder?
Ja, das Bild, das mir jetzt in den Sinn kommt, das auch vielen Leuten in je eigener Variation in einem solchen Moment kommt, ist der Text von Jesaja, du bist in meine Hand geschrieben. Und vergiss deine Mutter ihr Kind, ich vergesse dich nicht. Menschen erleben also beispielsweise, dass unter allem Schmerz plötzlich sich etwas auftut, sich etwas warm wird, sie etwas trägt. Das kann ein bergender Mutterschoß sein, es können aber auch wirklich Hände sein, die sie sehen. Also dieses Bild erlebe ich häufig als Trost.